Was sind die Hauptgründe, warum sich Menschen kein E-Auto anschaffen wollen? In allen Umfragen wird als einer der wichtigsten Punkte immer wieder die fehlende Ladeinfrastruktur genannt. Vor allem das Laden in Städten kann sehr herausfordernd sein und deswegen klären wir heute, warum geht es mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur so schleppend voran und könnte Bordsteinladen oder induktives Laden sogar vielleicht die Lösung sein?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, wir haben heute eine Kanalempfehlung für Sie. Und zwar besuchen Sie doch mal unbedingt den YouTube-Kanal von Professor Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und erklärt in unterschiedlichen Videoformaten wissenschaftlich fundiert die Energiewende und Verkehrswende. Zusätzlich wollen wir auch den Podcast von ihm empfehlen. Der heißt, das ist eine gute Frage. Und was wir natürlich besonders schätzen, liebes Publikum, ist, dass er auch zu brandaktuellen Diskussionen Stellung nimmt. Wir dürfen hier heute zwei ganz besondere Gäste im Podcast begrüßen. Das ist einmal Professor Benedikt Schmülling und Jakob Gemassmer. Grüß Sie beide.
Hallo zusammen.
Guten Tag.
Herr Schmülling, Sie sind Professor für Elektromobilität und Energiespeichersysteme an der Bergischen Universität Wuppertal. Und Herr Gemassmer, Sie leiten den Forschungsbereich Mobilität mit erneuerbaren Energien am Rainer-Lemoyne-Institut.
Wie kommt denn der Ausbau der öffentlichen Ladenetze für Elektroautos voran, Herr Schmülling? Also wir haben immer den Eindruck, es geht doch sehr, sehr langsam und schleppend nur voran. Wo stehen wir denn da im Moment?
Ich persönlich habe gar nicht den Eindruck, dass es langsam und schleppend vorangeht, aber je nachdem, wen man fragt und je nachdem, was für Erwartungen man hat, dann kommt man da natürlich eventuell zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im Januar hatten wir deutschlandweit ungefähr 125.000 Ladepunkte, also öffentliche Ladepunkte. Und in den letzten 3 Jahren lag die jährliche Steigerung der Anzahl dieser Ladepunkte bei ungefähr 40%. Und das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wenn man allerdings zum Beispiel an sich anguckt, was die Ziele sind beim Hochlauf der Elektromobilität, da sollen ja im Jahr 2030 15 Millionen Elektroautos in Deutschland angemeldet sein. Das würde ja bedeuten, dass man natürlich mehr Ladepunkte benötigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Ladepunkte braucht man für 15 Millionen Autos? Der VDA, wahrscheinlich auch andere, sagen, dass man pro 15 Autos einen Ladepunkt haben sollte. Das würde bedeuten, man bräuchte 1 Million Ladepunkte in 2030. Und die kriegt man natürlich mit dem aktuellen Wachstum nicht hin. Dann müsste man ungefähr 125.000 pro Jahr dazu bekommen, um das in 2030 zu erreichen.
Das sind ja schon eigentlich sehr beachtliche Wachstumszahlen. Wir fragen uns immer, wo entstehen denn gerade die neuesten Ladesäulen? Jetzt habe ich mich gerade in der Küche hier unterhalten mit jemand anderem, der genau wie ich als Mieter sich irgendwie diesen Punkt herbei wünscht, dass auch direkt vor der Haustür in der Innenstadt irgendwie dieses Schnellladen geht, vielleicht auch mit Laternenladen, mit Bordsteinladen, dass das alles total easy ist. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, das wird verschleppt und da, wo die Ladesäulen jetzt entstehen, das ist vielleicht irgendwo in der Vorstadt, das ist an der Autobahn, an irgendwelchen Ladeparks, am Supermarkt, aber eben nicht zu Hause in den Straßen, wo wir alle in der Innenstadt so wohnen. Kann das sein?
Also diese Beobachtung sehe ich so auch. Also das kann man definitiv sagen. Ich habe gestern zum Beispiel tatsächlich neben einem Ladepark geparkt, eines größeren Anbieters, der sah auch relativ neu aus. Und das war auch nicht in der Innenstadt, sondern eher, naja, am Rand der Stadt, sage ich jetzt mal. Und auf den Autobahnen und auf den Rasthöfen und auch auf den Rasthöfen außerhalb der Autobahn passiert tatsächlich relativ viel, denke ich. In den Innenstädten haben wir natürlich größere Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn Sie an Innenstadtwohnviertel denken, da ist es ja jetzt schon zu eng. Es gibt viele Menschen, die parken auf Bürgersteigen, obwohl das nicht erlaubt ist, das wird geduldet. Die Bürgersteige sind per se schon zu schmal. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie das alles noch mit Ladesäulen zubauen, dann braucht man, ja, weiß nicht, vielleicht andere Ansätze als bisher.
Herr Gemassmer, ein großer Grund kann natürlich auch die Wirtschaftlichkeit dieser Ladeparks oder Ladepunkte sein. Wie ist das denn? Kann man die im Moment schon wirtschaftlich betreiben?
Also die kurze Antwort ist nein. In den allermeisten Fällen ist es wirtschaftlich aktuell noch nicht möglich. Und der Grund ist einfach die niedrige Auslastung. Also normalerweise wird so als Ziel für einen wirtschaftlichen Betrieb so 20% als Auslastung angegeben. Und da sind wir einfach bei weitem noch nicht. Also gibt es Zahlen vom BDEW, ich glaube sogar von diesem Jahr, die sagen, wir liegen so bei 3-23%, also eine ganz schöne Bandbreite und ist auch regional sehr unterschiedlich. Und ein Grund ist einfach, wir sind immer noch am Anfang des Markthochlaufs. Ne? Wir sind jetzt bei 1,5 Millionen Elektrofahrzeugen von knapp 50. Deswegen ist es auch so, dass halt die Early Adopter noch einen großen Teil ausmachen und die laden natürlich viel, viel zu Hause, weil vor ein paar Jahren war die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich eben noch viel schlechter aufgestellt, als es heute ist. Das ist aber zum Teil auch gewollt oder vielleicht gar nicht so schlimm, sage ich mal so. Also die Ladeinfrastruktur selber ist ja einer der größten Treiber für den Markthochlauf, für den Fahrzeugmarkthochlauf. Und da gibt es auch eine Empfehlung von der Nationalen Leitstelle, und zwar, dass die Ladeinfrastruktur selbst halt so 2 Jahre ungefähr vor dem Fahrzeughochlauf liegen soll. Einfach deswegen, damit die Ladeinfrastruktur selber nicht zum Bottleneck wird. Was wir beobachten, ist eben, dass es auch momentan noch nicht darum geht, Geld zu verdienen. Klar, in ein paar Jahren, aber momentan geht es dann eher darum, die besten Ladestandorte zu besetzen.
Haben Sie da irgendwelche aktuellen Zahlen, wie sich das verteilt? Also auf zu Hause, bei der Arbeit laden oder öffentliche Ladepunkte, DC-Lader?
In der Branche sprechen wir da so von sogenannten Lade-Use-Cases. Da gibt es insgesamt 7 an der Zahl und die sind auch klassifiziert mittlerweile von der Nationalen Leitstelle. Also ne, was so typische Ladeleistungen, was typische Standzeiten angeht. Und da gibt es dann, die grobe Unterteilung ist im privaten und öffentlichen Bereich. Privat gibt es dann 3, also Eigenheim, Mehrfamilienhaus und Arbeit. Und im öffentlichen Bereich gibt es einen Kundenparkplatz, einen Straßenraum, das ist dieses Bordstein-Laternenladen, was gerade schon angesprochen wurde. Dann gibt es noch 2 Hubs, also 2 Ladehubs, einmal innerorts und einmal außerorts. Außerorts sind dann vor allem so Autobahnraststätten. Und genau, zum Ladebedarf, wie der sich verteilt. Also wir haben kürzlich eine Studie auch veröffentlicht, die wir für die Nationale Leitstelle gemacht haben. Und Ziel dieser Studie ist oder war, den Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur zu ermitteln. Aber eben halt aufgeteilt auf diese Use Cases. Und aktuell ist es so, dass wir ungefähr bei ein bisschen über 70% liegen, was zu Hause und am Arbeitsplatz geladen wird. Ich habe es gerade schon gesagt, Early Adopter laden immer noch viel zu Hause. Es können auch ungefähr so 30%, sagen so die Studien, der Leute auch am Arbeitsplatz laden. Und dieser Anteil wird aber natürlich zukünftig sinken. Ne? Mit dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur, je mehr Leute sich Elektroautos kaufen, die halt eben nicht eine Wallbox zu Hause im Eigenheim haben, sondern zum Beispiel im Mehrfamilienhaus in der Stadt wohnen. Die sind natürlich auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen, weil meistens gibt es ja auch keine Tiefgaragen. Und genau, was wir in der Studie gemacht haben, sind so verschiedene Szenarien zu rechnen und kommen da auf Werte. Im Referenzszenario geht dieser Wert dann runter auf 60 oder ein bisschen unter 60% sogar, was zu Hause und am Arbeitsplatz geladen wird. Und genau, es verteilt sich aber je nach Szenario, also ob es einen Fokus auf Schnellladeinfrastruktur gibt, wie die Verfügbarkeit im privaten Bereich halt ist, steigt dieser Anteil vom öffentlichen Teil von jetzt ungefähr 30% aktuell auf 50 bis 2030.
Ja, es gibt ja auch wahrscheinlich auch einen sehr guten Grund, warum die allermeisten Leute zu Hause laden. Hier Stichwort Preise oder vielleicht auch in der eigenen Programmierung der Wallbox und so weiter. Herr Professor Schmilling, was sind denn im Moment noch Probleme und Hürden, die Menschen grundsätzlich haben mit den öffentlichen Ladesäulen? Da wird ja zum Beispiel auch immer referenziert, na, dieses Kartenwirrwarr gab es an irgendeiner Stelle. Ist da ein bisschen Besserung in Sicht?
Ich habe jetzt keine Übersicht über alle Anbieter, aber es gibt auf jeden Fall Anbieter, die eigentlich Großteil der, also mit denen man an dem Großteil der öffentlichen Ladestationen tatsächlich laden kann. Man rechnet also dann nur mit diesem einen Anbieter, also als Kunde, am Ende ab. Das ist eigentlich, glaube ich, kein großes Thema mehr. Trotzdem, wenn man sich so Erfahrungsberichte anguckt, dann gibt es doch immer mal wieder Probleme, auf die man stößt. Ladepunkte können natürlich zugestellt sein von verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Das kommt wohl des Öfteren vor. Zumindest hört man das häufig. Dann ist häufig der Fall, dass in den Apps falsche Angaben zu finden sind. Mir ist das tatsächlich noch nicht passiert, aber es soll wohl vorkommen, dass Ladesäulen als frei angezeigt werden und dann sind sie belegt oder sie sind defekt. Das ist in Summe kein großes Problem, wird aber eventuell dann durch Erfahrungsberichte auch größer dargestellt, als es ist.
Helge Massmer, wie überzeugt man E-Autofahrer beziehungsweise vielleicht auch Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich ein E-Auto anzuschaffen? Wahrscheinlich unter anderem damit, dass man Dinge vereinfacht. Und deswegen haben wir Ihnen mal eine Hörerfrage mitgebracht. Das geht jetzt leider ein bisschen länger, aber da geht es um einen sehr, sehr interessanten Use Case und den können Sie vielleicht mal kommentieren. So, ich lese mal vor. Ich lade öfter an der Wallbox meiner Verwandten. Wie ermittle ich die Kosten der Ladungen für das E-Auto? Meine Vision ist, dass ich vor Antritt der Reise bei meinem eigenen Energieversorger ein Paket gebucht habe, mit dem ich woanders mein E-Auto laden kann und die entstehenden Kosten mit meinem Energieversorger verrechnet werden. In dem Vertrag ist eine eindeutige digitale ID meines E-Autos hinterlegt. Beim Anstecken meines E-Fahrzeugs an die Wallbox und damit an das Hauselektronetz bei meinem Verwandten erkennt das Fahrzeug die Wallbox und übermittelt dieser meine eindeutige digitale ID. Der Smart Meter reicht diese ID weiter an den Energieversorger meiner Verwandten und die Energieversorger verrechnen das dann untereinander. Was halten Sie denn von diesem Konzept und gibt es da vielleicht schon im Hintergrund solche Überlegungen, solche Dinge irgendwie auf die Beine zu stellen?
Spannende Fragestellung tatsächlich. An sich klingt das Konzept für mich schon sinnvoll, aber ein bisschen zu kompliziert. Also wenn ich daran denke, dass ich vor jeder Reise ein Paket buchen müsste bei meinem Energieversorger, das muss irgendwie einfacher funktionieren. Und es gibt auch schon Konzepte, komme ich aber gleich zu, weil sie meiner Meinung nach vor allem den öffentlichen Bereich betreffen. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass Wallbox-Sharing an sich schon möglich ist und eine gesetzliche Pflicht so zur Abrechnung besteht erstmal gar nicht. Wenn Sie das machen wollen, dann können Sie moderne Wallboxen haben integrierte Zähler. Sie können für mehrere Nutzer freigeschaltet werden. Ich glaube, der Standard ist meistens liegt jetzt so bei bis zu 10, die dann dran mit RFID-Chips oder Karten eben dran laden können. Und dann kann man das eben auch punktgenau zuweisen. Allerdings ist es dann natürlich so, dass Sie einmal nicht Ihren Stromtarif oder Ihren Energieversorger irgendwohin mitnehmen, sondern Sie nutzen dann erstmal den Stromtarif, in dem Fall jetzt vom Verwandten. So wie ich die Fragestellung verstehe, geht es auch darum, eben den eigenen Energieversorger irgendwohin mitzunehmen. Und das gibt's schon im öffentlichen Bereich. Und die Idee dahinter ist einfach, die Energieversorgung vom Betreiber von der Ladesäule letztlich zu entkoppeln und mit dem Mobilitätsdienstleister dann zu verknüpfen, sodass der Nutzer dann entweder sogar seinen eigenen mitnehmen kann oder halt sogar von verschiedenen Stromtarifen wählen kann. Weil jetzt, wenn ich mir vorstelle, im schlechtesten Fall ist es, ich bin eine Person, die ausschließlich Grünstrom tanken will oder laden will, aber der Verwandte oder irgendwo öffentlich lädt vielleicht nur Kohlestrom, dann passt mir das vielleicht nicht so. Und was Sie dafür brauchen, ist eine eigenrechtskonforme Ladesäule. Das moderne Ladeeinrichtungen haben das natürlich, aber gerade bestehende Wallboxen können das oft noch nicht. Und es gibt aber also dieses Konzept, dass man den Energieversorger oder den eigenen Stromtarif eben mitnimmt an der öffentlichen Ladesäule. Es nennt man dann so virtuelle Bilanzierung. Und da gibt es auch schon Akteure, die das tatsächlich auch schon anbieten im Feld, also die Carbonize zum Beispiel. Aber soweit mir bekannt ist, bezieht sich das vorrangig auf den öffentlichen Bereich. Und spannend wäre es natürlich, wenn das dann in den privaten Bereich auch mit reingenommen werden kann. Allerdings ist es dann ein bisschen komplizierter, weil öffentlich hat man immer automatisch einen CPO an der Stange und einen ESMP auch, aber im privaten nicht unbedingt.
Wir haben uns total gewundert in einem vergangenen Gespräch mit Philipp Senona und mit Matthias Wiecher von E.ON Drive, wie viel Anstrengung eigentlich reingehen von Ladesäulenkonstrukteuren in diese Abrechnungseinheit. Es können ja offenbar immer noch nicht alle Ladesäulen tatsächlich einfach per Apple Pay oder so einfach meine Ladevorgang dann einfach abwickeln. Das geht noch bei relativ wenig Ladesäulen. Warum eigentlich?
Ich bin mir nicht ganz sicher sozusagen, wie es bei modernen ist. Also klar, die älteren Modelle können das noch nicht, aber jetzt durch die Förderprogramme und so, die es gab, mussten die ja auch dann steuerbar und fernausschließbar und etc. sein. Also deswegen würde ich sagen, ein Großteil oder die Mehrheit dieser modernen Wallboxen, die eben auch mit RFID-Chip und so weiter freigeschaltet werden können, die können das schon. Aber klar, wenn Sie es für den privaten Gebrauch nutzen wollen, dann ist diese Komplexität erstmal nicht notwendig, wenn Sie das wirklich nur für sich nutzen wollen.
Ein großes Thema für die Energiewende und das Stromnetz ist natürlich das netzdienliche Laden. Herr Schmülling, wie funktioniert denn dieses netzdienliche Laden auf technischer Ebene? Also wer oder was kommuniziert da alles miteinander?
Also das netzdienliche Laden kann man sich vielleicht einmal anhand eines einfachen Niederspannungsnetzes vor Augen führen. Und zwar Niederspannungsnetz, das ist das, was wir im Prinzip alle im Haushalt liegen haben. Und an so einem Niederspannungsnetzbereich, also in einem Niederspannungsnetz, das sind vielleicht 1 bis 3 Straßenzüge, die an einem Niederspannungstransformator hängen. Und das ist in der Regel, dieses Netz hat in der Regel eine Baumstruktur. Das heißt, die Energie, also die elektrische Energie, kommt über den Trafo ins Niederspannungsnetz rein und verästelt sich dann, zweigt zu jedem Haus und zu jedem Anschluss ab. Und es wird im Prinzip, je weiter man vom Trafo wegkommt, immer weniger Energie, die durch die Leitung fließt bis zum letzten Haus. Jetzt haben wir allerdings natürlich in den vergangenen Jahren ein paar neue Elemente ins Netz bekommen, zum Beispiel in vielleicht einer Einfamilienhausgegend Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Die alte traditionelle Vorgehensweise wäre gewesen, wir bauen das Netz aus, machen dickere Leitungen dahin und so weiter. Jetzt haben wir aber natürlich die Möglichkeit, auch intelligent an die Sache ranzugehen. Und da kommt jetzt das netzdienliche Laden ins Spiel. Wenn wir also, sage ich jetzt mal, ein nicht vollgeladenes Elektroauto in der Garage stehen haben, was aber am Netz angeschlossen ist und wir wissen schon, dass es ein sehr sonniger Tag wird, dann könnte eben das Laden verzögert werden, bis eben eine hohe Leistung über die Photovoltaikanlage zur Verfügung steht. Und dann könnte man, also der Nutzer hätte dann quasi seine eigen produzierte Energie, die er in das Auto packt, und der Netzbetreiber hätte den Vorteil, dass diese eventuell hohe Leistung das Netz nicht stört.
Und spätestens da sind wir doch an einem Punkt, wo wir uns fragen müssen, wer entscheidet das eigentlich? Also jetzt wissen wir, es gibt irgendwo Leitstellen von den Stadtwerken beispielsweise, die haben dann ein paar, wie Sie sagen, irgendwo Messstellen auch in den Niederspannungsnetzen. Aber irgendjemand muss das ja entscheiden, dass ein Netz dann sozusagen nicht unter- oder überversorgt ist. Ich gebe meine Batterie, mein E-Auto im Prinzip frei zur Nutzung, aber dann muss ja trotzdem irgendjemand entscheiden zu sagen, jetzt sauge ich quasi die Energie aus diesem E-Auto raus und jetzt drücke ich da temporär mal was rein. Insofern, wer ist denn der Entscheider und wie wird da kommuniziert bei diesen intelligenten Netzen?
Das entscheidet in diesem Fall tatsächlich der lokale Versorger. Und natürlich wird es so sein, dass der Kunde, wenn er fahren will, dann wird er fahren und dann steht das Auto eventuell auch nicht da. Dann muss das Netz natürlich trotzdem funktionieren. Wenn es natürlich ans Mittelspannungsnetz geht, dann muss es natürlich auch eine Vereinbarung zwischen dem Versorger vor Ort und dem Mittelspannungsnetzbetreiber geben und dann vielleicht auch noch der Ebene darüber.
Was es gibt, ist den sogenannten Paragraphen 14a vom Energiewirtschaftsgesetz. Und da werden so verschiedene Aspekte geregelt. Also zum Beispiel, dass es einen Rechtsanspruch gibt auf den Anschluss von der Wallbox. Den gab es bisher gar nicht. Hätte der Netzbetreiber auch sagen können, tut uns leid. Es gibt so eine garantierte Mindestbezugsleistung. Also früher war dann eben in der Presse auch zu lesen, ne, jetzt schaltet der Netzbetreiber ab und ich kann nicht mehr laden, so ungefähr. Und jetzt gibt es eben diese Mindestbezugsleistung von 4,2 Kilowatt, die immer gesichert ist. Und der Netzbetreiber darf auch nur dann eingreifen, wenn es eine Netzengpass-Situation, also wenn es eine Überlastungssituation im Netz gibt. Und wenn er eingreift, dann muss er auch automatisch prüfen, ob er jetzt irgendwie den Strang ertüchtigen muss oder so an der Stelle. Dieses Ansatzsystem ist unterteilt in 3 Module und letztlich basiert alles darauf, dass man eben ein reduziertes Netzentgelt zahlt. Und dieses Jahr sind jetzt 2 Module veröffentlicht worden. Da gibt es ein Standardmodul, wo man erstmal drin landet, wenn man nichts weiter unternimmt. Das ist so eine pauschale Reduzierung aufs gesamte Netzentgelt einfach. Das ist eine bundeseinheitliche Regelung, sind 80 Euro pro Jahr. Das ist erstmal der Ausgleich fürs intelligente Messsystem und auch für die Steuerbox. Ich glaube, intelligentes Messsystem sind 50 Euro, Steuerbox 30 Euro, also in Summe dann eben 80 Euro pro Jahr. Und zusätzlich gibt es noch so eine sogenannte Stabilitätsprämie. Und die variiert dann ein bisschen von Netzbetreiber zu Netzbetreiber, weil die sich auch am Arbeitspreis des jeweiligen Netzgebiets eben festmacht. Und wenn man das dann zusammenrechnet, dann landet man so bei Ersparnissen von meistens eben über 150 Euro pro Jahr. Und das wird auch in den Preisblättern der Netzbetreiber jetzt seit dem 1.1. eben ausgewiesen. Und ich habe da mal reingeguckt, Stromnetz Berlin sind es ungefähr 163 Euro. Bei der EDIS in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind es 182 Euro. Und genau, das sind ungefähr so Netzentgeltreduzierungen fürs Elektroauto. Laden von 75%, aber ne, natürlich nur fürs für das Netzentgelt, nicht der gesamte Strompreis. Also dann wäre da nochmal ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch ein zweites Modul. Und dieses zweite Modul ist so eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises. Also wir zahlen ja für dieses Netzentgelt gibt es in der Regel einen Grundpreis und einen Arbeitspreis, so im Haushaltskundenbereich. Und dieser Arbeitspreis wird eben um 60%, also auf 40% reduziert. Der Grundpreis entfällt meines Wissens sogar komplett. Und dafür ist aber dann ein separater Zähler notwendig. Den braucht man jetzt beim ersten Modul nicht, weil es eine Pauschale erstmal ist. Aber wenn eben der Arbeitspreis reduziert wird, dann braucht man einen separaten Zähler, damit genau gemessen werden kann, was diese steuerbare Verbrauchseinrichtung auch wirklich verbraucht. Und genau, wenn sich jetzt vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, was ist denn günstiger, was sollte ich wählen? Da gibt es dann auch Empfehlungen von der Bundesnetzagentur. Und zwar das Modell 2 ist in der Regel günstiger für eine Wärmepumpe, liegt einfach daran, dass eine Wärmepumpe in der Regel übers Jahr gesehen einen höheren Verbrauch hat als ein Elektroauto. Und wenn ich natürlich den Arbeitspreis, also das, was ich wirklich verbrauche, reduziere, dann ist dieses Modul eben geeigneter. Und fürs Elektroauto ist dann das Modul 1 passender. Und zwar auch aus dem Grund, weil das Modul 1 perspektivisch, und zwar perspektivisch heißt dann ab April nächsten Jahres, also April 2025, mit Modul 3 kombiniert werden kann. Modul 3 sind nämlich diese variablen Netzentgelte. Und das ist eigentlich das, wo es dann spannend wird, weil das so ein bisschen einen Paradigmenwechsel eigentlich darstellt in Deutschland. Also andere Länder in Europa und aber auch woanders haben das auch schon länger, jahrelange Erfahrungen damit gemacht. Teilweise auch sogar schon dynamisch. Womit wir jetzt starten, ist so ein statisches, nennen wir das in der Wissenschaft, irgendwie statisch variable Netzentgelte, weil sie sind halt nicht so dynamisch, dass sie sich an der wirklichen Netzauslastung, also täglich, orientieren, sondern es werden weiterhin, so wie es jetzt bisher auch gemacht wird, einfach einmal, im Oktober ist es, fürs Folgejahr wird festgelegt, wie diese Zeitfenster und diese Preisstufen sein sollen. Und dann gibt es eben einen Standardtarif. Und neben dem Standardtarif gibt es noch einen Hochtarif und einen Niedertarif. Aber die bleiben dann. Also man kann eine saisonale Differenzierung vornehmen als Netzbetreiber. Aber wenn dann jetzt am nächsten Tag irgendwie der Wind total weht und eigentlich irgendwie es cool wäre, wenn alle laden würden, dann ist das statische Netzentgelt oder statisch variable Netzentgelt trotzdem erstmal so, wie es einfach fürs Jahr halt festgelegt wurde. Und das Ziel von Paragraphen 14a ist eigentlich vorrangig, dass der Netzanschluss eben schnell gewährleistet werden kann.
Ja, was für Vorteile sehen Sie denn eigentlich noch neben dieser Verlagerung des Ladens in optimalere Zeiten? Was gibt es denn da vielleicht noch für Vorteile des netzdienlichen Ladens?
Genau, Sie sagen schon, dass Verlagerung in Zeiten, wo die Netzauslastung gering ist, ist das Ding auf jeden Fall, ne, womit man am meisten erreichen kann und ja auch nicht ganz ohne Grund. Wenn wir das nicht machen würden, dieses Verlagern in niedrige Zeiten, dann kriegen wir eben mit den Wärmepumpen und den Elektroautos perspektivisch massive Leistungsspitzen im Netz. Und jedes Mal, wenn solche Leistungsspitzen kommen, nicht jedes Mal, aber dann kann es eben da leicht mal dazu kommen, dass es so ein Netzengpass, eine Überlastung gibt. Und grundsätzlich, immer wenn es eine Überlastung gibt, dann besteht ja in der Regel, wenn man eben nicht steuern könnte, auch ein Grund, das Netz auszubauen. Das hat der Schmüling ja vorhin auch schon angesprochen, dass das sozusagen bisher immer der Standard war. Ne? Netzausbau. Es gibt ja auch das schöne Wort, die Kupferplatte in Deutschland. Aber je weniger Netzausbau, desto ja, günstiger ist es dann für den Verteilnetzbetreiber und damit eigentlich auch volkswirtschaftlich. Und genau, das muss sich dann aber für die Kunden und Kundinnen natürlich dann eben auch in reduzierten Netzentgelten oder irgendwelchen anderen Anreizsystemen widerspiegeln. Und neben dieser reinen Verlagerung in jetzt Zeiten, wo es niedrige Netzauslastung gibt, gibt es auch noch einen anderen Use Case. Und zwar das gezielte Verlagern der Last in die Zeiten, wo gerade sehr viel Einspeisung stattfindet. Also wir haben täglich werden Energieerzeugungsanlagen abgeregelt. Ich glaube, 2022 waren es ungefähr 8 Terawattstunden von EE, die reduziert wurden. 2023 waren es jetzt sogar noch mehr, 10 Terawattstunden. Und müssen wir einfach mal überschlagen, mit 10 Terawattstunden könnte man ungefähr 5 Millionen Elektroautos ein Jahr lang fahren lassen. Also das ist schon eine Hausnummer. Was man dazu aber sagen muss, ist diese gezielte Verlagerung in Zeiten hoher Einspeisung, die bringt natürlich nur dann was, wenn es möglichst lokal ist. Also es bringt jetzt nichts, wenn irgendwie im Norden der Wind weht, dass ich unbedingt im Süden dann die Elektroautos lade, weil dann gibt es vielleicht eben wieder eine Engpass-Situation. Genau, und neben der Netzdienlichkeit an sich gibt es auch noch diesen ganzen Faktor Systemdienlichkeit. Und das prominenteste Beispiel ist da bei diesen Systemdienstleistungen ist dann die Regelenergie. Und auch da gibt es schon Akteure, die am Markt sind. Ne? Regelenergie ist dann letztlich, oder der Regelmarkt ist so ein separater Markt neben dem reinen Strommarkt, der dann vor allem der Systemstabilität dienen soll. Und da gibt es dann Wirta, Tibber, Sonnen und so weiter, die irgendwie virtuelle Kraftwerke, die dann die Elektroautos zusammenschalten. Ich glaube, die Tibber hat jetzt vor kurzem diese Grid Rewards eingeführt, die es in Deutschland so noch gar nicht geben kann, weil wir irgendwie mit dem Smart Meter Rollout noch nicht weit genug sind. Aber in Niederlanden, in Schweden, da gibt es das schon. Neben der reinen Verlagerung in Zeiten niedriger Auslastung gibt es da noch eine ganze Palette, die am Ende noch mit dazukommen kann.
Sie haben jetzt in Ihrem Institut eine Software zur Simulation entwickelt. Können Sie da mal ganz kurz so Ihre Erkenntnisse zusammenfassen, die Sie herausgezogen haben?
Genau, die Software, die Sie nennen und meinen, heißt SPICEV. Das steht für Simulation Program for Individual Charging Events of Electric Vehicles. SPICE war leider schon vergeben, deswegen mussten wir dann noch einen EV mit hinten ranhängen. Und das Ziel in dem Projekt war, einfach eine Flotte von der Deutschen Post im realen Betrieb netzdienlich laden zu können. Da haben wir dann angefangen mit einem Fahrzeug, dann wurde es hochgeschraubt auf insgesamt 30 am Ende. Und genau, wir im RLI haben Gesamtprojektleitung gemacht und eben auch diese Entwicklung von dem Simulationsprogramm. Und was wir damit machen können, ist letztlich Ladestrategien, und zwar jede erdenkliche, wenn man ja einfach irgendeine schreiben kann, eine regelbasierte, auf eine beliebige Anzahl an Fahrzeugen anwenden. Also vom PKW bis eben zur Logistikflotte. Also ad hoc laden, also ich stecke einfach Kabel rein und lädt sofort mit voller Leistung, Peak-Shaving, Strombezug von der Börse, dann eben auch variable Netzentgelte. Wir haben natürlich dann auch versucht, eben neuere Anreizmodelle uns zu überlegen und mit einzuführen. Diese Konzepte letztlich, die verknüpfen wir dann mit der Flexibilität von den Nutzerinnen oder eben auch den Flottenbetreibern, also zu einem Busdepot zum Beispiel. Was wir immer wieder sehen, ist, dass dieses reine marktorientierte oder marktliches Laden, also einfach ich orientiere mich am Strompreis von der Börse, das Netz sehr stressen kann, weil es natürlich von dieser Kupferplatte eben ausgeht. Und wir haben zum Beispiel in dem Projekt haben wir einfach analysiert, was würde denn passieren, wenn wir den gesamten Pkw-Bestand in dem EDIS-Netzgebiet mal mit verschiedenen Ladekonzepten laden. Und dann haben wir halt herausgefunden, dass heutige Umspannwerke einfach mit dem marktlichen Laden um bis zu 200% überlastet werden. Und genau, was wir noch immer wieder sehen, wir arbeiten auch viel mit Busbetrieben oder Verkehrsbetrieben zusammen. Und da ist es für manche ja, also viele gehen auf Depotladen, aber für manche ist es auch spannend, das Zwischenladen an den Endhaltestellen. Und gerade im ländlichen Bereich kann es da eben dann sinnvoll sein, auch so Pufferspeicher zum Beispiel mit reinzunehmen.
Ja, sprechen wir an dieser Stelle mal tatsächlich über die technischen Lösungen, wie man tatsächlich auch Ladesäulen vielleicht in die Innenstädte reinkriegt, über Bordsteinladen und über Laternenladen. Die erste Frage, die uns da so ein bisschen auf den Nägeln brennt, Herr Professor Schmölling, ist, fürs Bordsteinladen, da gibt es nun erste Pilotprojekte. Beschreiben Sie doch mal, wie sieht konkret Bordsteinladen aus? Ist da die Installation aufwendig oder geht das dann doch am Ende relativ einfach?
Das hat im Prinzip die Größe eines normalen Bordsteins, also der Querschnitt eines normalen Bordsteins und besteht halt nur aus Metall und hat oben eine Steckdose mit Verschlussklappe. Diese Verschlussklappe soll wasserfest sein. Ja, also die Schutzart ist mit IP68 angegeben. Das heißt, das ist eigentlich mit das Höchste, was man so erreichen kann. Also es ist staubdicht und wasserdicht, also gegen Untertauchen, gegen dauerhaftes Untertauchen geschützt. Das heißt also, selbst wenn der nahegelegene Bach über die Ufer tritt und darüber fließt, sollte es im Prinzip kein Problem sein. Es sind alle Systeme drin integriert, die halt auch in einer normalen Ladesäule, also bei einem normalen Ladepunkt eben vorhanden sind. Und die Ladeleistung wird mit bis zu 11 oder 22 kW angegeben, also normales Mode 3 AC-Laden, was man auch an normalen Ladesäulen in den Städten im Prinzip findet. Klingt für mich eigentlich nach einer sehr guten Idee. Es gibt vielleicht aus ein paar Bedenken wegen Barrierefreiheit, weil man natürlich irgendwie sich bücken muss und an den Boden kommen muss. Für die meisten Nutzer wird das wahrscheinlich kein großes Hindernis darstellen. Und andere Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit, die ich ja sehe, was Ladepunkte angeht, also auf vielen Bürgersteigen in Innenstädten können sie ja normale Ladepunkte gar nicht installieren, weil man dann da mit dem Kinderwagen oder einem Rollstuhl nicht mehr durchkommen würde. Dieses Problem hat man hier natürlich überhaupt nicht mehr. Und deswegen ist das natürlich also ein für mich sehr begrüßenswerte Idee.
Herr Gemassmer, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das vielleicht die große Lösung für die Städte?
Es hat natürlich Vorteile und die liegen ja irgendwie auch auf der Hand. Ne? Wer keinen eigenen Stellplatz hat, parkt sein Auto in der Stadt oft vielleicht nicht direkt vor der Tür. Es gibt ja auch eher zu wenig Parkplätze, aber doch eher möglichst nah dran. Und wer kann natürlich dann einfach am Straßenrand über Nacht laden. Ne? Egal, ob jetzt Bordstein laden, auch eine Ladesäule gibt es ja auch schon, die dann einfach am Straßenrand stehen oder halt auch Laternen laden. Und weil das Auto steht ja eh da. Letztlich. Und das Attraktive, glaube ich, beim Bordsteinladen, vielleicht auch im Vergleich zum Laternenladen, ist, man kann es sehr eng nah beieinander machen. Ne? Laterne hat man jetzt nicht alle 5 Meter, aber so einen Bordsteinladen kann man eben schon alle 5 Meter dann ermöglichen. Das ist natürlich platzsparend, ist auch platzsparender als eine Laterne. Beim Laternenladen gab es lange Zeit ja auch diese Problematik des Kabellegens. Ne? Je nachdem, wo die Laterne steht, wenn die Laterne quasi dort steht und dann dazwischen, zwischen Laterne und Fahrzeug oder Straße noch der Radweg ist, dann müsste das über den Radweg gelegt werden, auch nicht optimal. Aber letztlich ist es eine kostengünstige Infrastruktur und ich habe es gerade schon angesprochen, es müssen natürlich neue Stromleitungen gelegt werden. Ich würde aber sagen, nicht immer, weil beim Laternenladen eigentlich nicht, weil da ist der Strom ja schon in der Laterne. Ich glaube auch, dass es größtenteils angenommen wird, weil es natürlich praktisch ist. Aber was ich denke, ist, dass Städte sich so ein bisschen entscheiden müssen, wie sie mit dem öffentlichen Raum umgehen wollen. Weil, also wir sehen das in verschiedensten Metropolen, alle Verkehrsteilnehmer wollen irgendwie mehr Platz haben. Ne? Also ich wohne in Berlin. Berlin ist bekannt für die Pop-up-Radwege. Für die Pop-up-Radwege sind Parkplätze gewichen. Ne? Und es werden auch weiter Parkplätze weichen. Und Metropolen wie Paris machen es vor. Ich glaube, da sollen bis nächstes Jahr oder vielleicht sogar dieses Jahr 60.000 Parkplätze wegfallen. Und damit fallen natürlich auch potenzielle Standorte für Laternenladen oder Bordsteinladen weg. Deswegen müssen die Städte Konzepte oder sich Strategien überlegen. Meines Erachtens oder meiner Kenntnis nach setzen viele Städte auch deswegen, weil der öffentliche Raum eben stark umkämpft ist, eher auf Schnellladen, auch in der Stadt, also HPC, so Mobility Hubs, weil es halt auch einfach ein bisschen mehr diesem Tankstellenprinzip gleicht. Ne? Ist nicht mehr ganz so, aber jahrelang wurde ja immer gesagt, Laden muss so einfach sein wie tanken. Und das ermöglichen letztlich natürlich HPC.
Gut, aber damit hat man dann natürlich nicht dieses netzdienliche Laden, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wenn wir immer nur ganz kurz zum Aufladen dann dahin fahren, dann ist ja dieses Konzept eigentlich ad absurdum geführt, weil es dann eben nicht dauerhaft am Netz hängt, dieses Fahrzeug. Ja, aber gehen wir doch mal kurz auf dieses Laternenladen nochmal ein. Da gibt es ja diese Firma Ubricity in Berlin, die auch mit Shell kooperiert. Ist das nicht eigentlich jetzt mal vom Aufwand her gesehen viel einfacher als dieses Bordsteinladen, weil man eigentlich an jede Laterne ran kann und daraus dann eine Ladesäule machen kann?
Genau, an sich ist es sehr einfach, aber es gibt Herausforderungen, sage ich mal so, in Deutschland. Also Ubricity ist der Big Player beim Laternenladen, haben Sie schon ganz richtig gesagt. Ihr großes oder das Geschäftsfeld liegt eigentlich nicht in Deutschland, sondern eher zum Beispiel in der UK. Also Berlin wird auch als Vorreiter genannt, ne, als beim Laternenladen so in Deutschland. Aber eigentlicher Vorreiter, würde ich sagen, sind wir nicht, zumindest nicht weltweit gesehen. Da würde ich eher Städte wie London ganz vorne sehen. Also Ubricity hat jetzt meines Wissens ein bisschen über 800 Laternenladepunkte in Berlin. Ich glaube, in London sind es über 8000, also das ist Zehnfache. Und damit haben sie auch schon viel länger Erfahrung. Und es funktioniert halt auch einfacher dort. Also die Idee von Ubricity ist, die Laterne gar nicht großartig zu verändern, sondern einfach sich anzudocken und dann mit einem Ladekabel, mit einem speziellen Ladekabel, wo dann auch die eichrechtskonforme Messung drin ist, zu laden. Und das funktioniert in Berlin nicht. Einfach aus dem Grund, weil Berlin so einen diskriminierungsfreien Ansatz hat und sagt, wenn es einen Ladepunkt gibt, dann muss der diskriminierungsfrei sein und ich darf nicht irgendwie ein Spezialkabel nutzen müssen, um dort laden zu können. Wenn man jetzt also in Berlin rumfährt, ich glaube mittlerweile auch in anderen Städten, aber dann und die Laternen sieht, dann sieht man an den Laternen ja so einen Aufbau letztlich. Das ist ein Grund, warum es, glaube ich, sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat, obwohl es an sich natürlich einfach ist und man sich sehr viel Infrastruktur, also Leitungslegung sparen kann.
Dann kommen wir mal zu einem anderen Konzept, nämlich dem induktiven Laden. Herr Schmülling, in China ist es zum Beispiel in Städten schon eigentlich völlig normal, dass Elektrobusse an größeren Kreuzungen induktiv geladen werden, wenn sie da kurz halten. Und es gibt zum Beispiel so ein israelisches Startup, da haben wir auch schon mal so ein kleines Video veröffentlicht, hier über unsere YouTube-Plattform, das daran arbeitet, dass Elektrofahrzeuge beim Fahren geladen werden können. Können Sie uns das Konzept mal ganz kurz vorstellen und ob das vielleicht auch wirklich zukunftsträchtig ist?
Ja, also beim induktiven Laden ist die Idee, dass man das Fahrzeug über den Unterboden auflädt und zwar mithilfe einer sogenannten elektromagnetischen Kopplung. Man kann sowohl im Stand natürlich induktiv laden als auch während der Fahrt. Das eine bezeichnet man als statisches induktives Laden, das andere als dynamisches induktives Laden. Und wenn wir jetzt mal vom statischen induktiven Laden ausgehen, ist es so, dass bei einem Parkplatz zum Beispiel unter der Fahrbahndecke, also unter dem Straßenbelag, eine sogenannte Primärspule liegt, eine Primäreinheit. Durch die wird eben ein Magnetfeld erzeugt und am Fahrzeugunterboden befindet sich eine Sekundärspule. Diese Sekundärspule wird also mit dem aussendenden Magnetfeld von der ersten Spule durchsetzt. Und dadurch, dass es sich um ein Wechselfeld handelt, wird dort eine Spannung induziert. Und diese Spannung kann am Fahrzeug eben dann genutzt, abgegriffen werden und so wird insgesamt also Leistung ohne einen direkten elektrischen Kontakt übertragen. Kennt man auch von der elektrischen Zahnbürste und natürlich mittlerweile auch von Handys. Die Schwierigkeit bei Autos ist insofern ein bisschen größer, dass es sich um deutlich größere Ladeleistungen handelt. Außerdem haben wir einen relativ großen Abstand zwischen den beiden Spulen. Ja, der eine ist halt im Erdboden, die andere am Fahrzeugunterboden. Das heißt, wir haben da schon 150, je nachdem, was für ein Fahrzeug es ist, 150, 200 Millimeter Abstand dazwischen. Das führt dazu, dass es ein sogenanntes Streufeld gibt. Das heißt, ein Großteil des Magnetfeldes der Primärspule erreicht die Sekundärspule gar nicht. Ja, das können teilweise nur 30% sein oder sogar noch ein bisschen weniger, die bei der Sekundärspule ankommen.
Jetzt haben nicht alle Elektrotechnik studiert, die das hier anhören. Heißt das eigentlich, wenn sozusagen die Ladeleistung nicht optimal übertragen werden kann, dass das Verluste insgesamt sind? Oder heißt das nur, dass die Batterie in dem Fall nicht so schnell aufgeladen werden kann?
Das ist tatsächlich eine Frage, die mir an der Stelle häufiger gestellt wird. Nur weil ein Großteil des Feldes nicht auf der Sekundärseite ankommt, heißt das nicht unbedingt, dass der Wirkungsgrad ganz schlecht ist. Ja, also es gibt den Kopplungsfaktor, der gibt in Prozent an, wie viel Prozent des Primärfeldes an der Sekundärseite ankommen. Der kann zum Beispiel 30% sein. Der Wirkungsgrad kann trotzdem 90% sein zum Beispiel. Also es hängt zwar miteinander zusammen, aber es ist jetzt nicht so ein starrer Zusammenhang. Wenn man das mit einem konduktiven System vergleicht, haben wir natürlich bei der induktiven Energieübertragung eine zusätzliche Wandlung drin. Also und Energiewandlung ist im Prinzip immer verlustbehaftet, so auch hier, so dass wir insgesamt in der Kette einen etwas geringeren Wirkungsgrad haben als beim konduktiven Laden. Das ist aber kein, oder das muss zumindest bei einem gut ausgelegten System kein dramatischer Unterschied sein.
Glauben Sie denn persönlich an solche Konzepte, dass man den Nahverkehr, wo die Busse immer wieder dieselben Spuren nehmen, damit auslegen kann, dass die halt bei jedem Halten im Prinzip dann irgendwie induktiv laden? Reicht das überhaupt aus am Ende? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, ich meine, erstmal können Sie Systeme natürlich mit unterschiedlichen Leistungen auslegen. Und Sie können natürlich auch beim induktiven Laden das mit einer Leistung auslegen, dass es der mittleren Leistung, die so ein Bus benötigt, sage ich jetzt mal, tatsächlich überträgt. Das ist aber wahrscheinlich nicht nötig und viel, viel zu aufwendig, um sinnvoll umgesetzt zu werden. Dadurch, dass der Bus ja auch noch eine Batterie hat, muss er ja auch gar nicht 100% über das induktive Energieübertragungssystem versorgt werden. Was man sehen muss, ist, dass diese Systeme natürlich aktuell auf jeden Fall viel teurer sind als konduktive Ladesysteme. Damit sie tatsächlich sinnvoll umgesetzt werden können, brauchen sie eine gute Auslastung. Der Vorteil von so einem System bei Bussen ist natürlich, wenn es jetzt nicht getrennte Spuren sind für Busse und Autos, dass es natürlich perspektivisch auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer dann eventuell eingesetzt werden kann. Also vom Ende her gedacht, klingt das sinnvoll, aber erstmal dahin zu kommen ist schwierig, weil natürlich die Investitionen erstmal immens sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja über dieses Carrera-Bahnsystem auch hier in diesem Podcast schon mal geredet. Allerdings ist da am Ende die Kosten für solche Oberleitungen für E-Lkw auf den Autobahnen dann doch einfach zu groß. Man müsste ja im Prinzip alle Spuren damit irgendwie in ganz Deutschland ausrichten. Sehen Sie das auch so?
Müsste man nicht, weil die Lkw ja auch eine Batterie haben. Es gibt ja mittlerweile schon Lkw mit ordentlichen Reichweiten. Die Schwierigkeit ist da natürlich, wenn man jetzt schon sieht, dass die eigentlich gar nicht parken können, um Pause zu machen, die Lkw an den Autobahnen, und dann alle dann noch einen Ladepunkt brauchen, dann ist tatsächlich die gute Frage, wie kriegen wir die Batterien bei den Lkw in den Pausenzeiten der Fahrer geladen? Wir können ja nicht neben jeden Rasthof, sage ich mal, ein ganzes Kraftwerk setzen.
Der letzte Themenbereich, den wir jetzt besprechen wollen, sind Ladeverluste. Dazu haben wir sehr, sehr viele Zuschriften von unseren Zuhörern und Zuschauern bekommen. Herzlichen Dank dafür. Da waren ganz tolle Fragen dabei. Manche vielleicht ein bisschen zu speziell, deswegen können wir die heute nicht stellen. Aber das meiste haben wir eingewoben. Herr Schmülling, die erste Frage mal, um ein bisschen reinzukommen in das Thema. An welcher Stelle im System hat man denn beim Laden so grundsätzlich die größten Verluste?
Die größten Verluste beim Laden von Elektrofahrzeugen hat man in der Regel in der Leistungselektronik. Leistungselektronik, das ist die Elektronik, die im Prinzip verschiedene Spannungsbereiche miteinander verbindet. Also es gibt ja Bereiche mit Gleichspannung und Bereiche mit Wechselspannung. Das ist zum Beispiel der Onboard-Charger im Elektrofahrzeug. Ja, kommt Wechselspannung an und in die Batterie geht dann Gleichstrom sozusagen rein. Also die Leistungselektronik besteht aus einzelnen Halbleiterschaltern. Also im Idealfall haben die zwei Zustände. Sie sind entweder geöffnet, dann liegt dort eine Spannung an, aber es kann kein Strom durchfließen. Die sperren sozusagen den Strom. Oder sie sind geschlossen, dann fließt dort ein Strom durch. Aber es liegt keine Spannung an, weil es eben Kurzschluss ist. Und in beiden Fällen, die ich jetzt genannt habe, haben sie im Prinzip keinen Verlust, weil Leistung ist ja, und auch Verlustleistung ist ja Spannung mal Strom. Und wenn Sie nur Strom haben, haben Sie keinen Verlust. Und wenn Sie nur Spannung haben, haben Sie auch keinen Verlust. Im Übergang zwischen diesen beiden Punkten läuft es aber leider nicht ideal. Der Stromfluss baut sich auf und die Spannung fällt, also wird geringer. Und das Ganze passiert leider nicht unendlich schnell, sondern mit einer gewissen Zeit. Und für eine gewisse Zeit haben wir eben gleichzeitig ein bisschen Spannung und ein bisschen Stromanliegen. Und deswegen bei jedem Schaltvorgang gibt es dort einen Wärmeverlust. Und das ist eigentlich das macht den größten Anteil an den Verlusten beim Übertragen aus. Man kann im Prinzip sagen, je geringer die Ladeleistung, umso schlechter ist der Gesamtwirkungsgrad. Das liegt daran, dass der Onboard-Charger zum Beispiel nicht in jedem Betriebspunkt gleich gut funktioniert, im Sinne von mit dem besten Wirkungsgrad funktioniert. Der hat also irgendwo einen optimalen Betriebspunkt und das ist in der Regel eher in der Nähe der höheren Ladeleistung, weil in der Regel will man ja eine hohe Ladeleistung auch haben. Und zum anderen haben wir einfach auch noch andere Systeme im Fahrzeug, die auch während des Ladens Energie verbrauchen. Das sind zum Beispiel auch im 12-Volt-Bordnetz einige Steuergeräte, die ganze Zeit aktiv sind. Und wenn Sie mit einer sehr geringen Leistung laden, dann brauchen die einfach, die brauchen immer gleich viel Leistung, dann ist das einfach ein größerer Anteil an der Ladeleistung, den die verbrauchen. Und deswegen ist der Wirkungsgrad dann geringer.
Machen denn die Hersteller diese Ladeverluste auch transparent? Und was können denn die Hersteller tun, um diese Ladeverluste vielleicht noch zu reduzieren?
Also wenn man sich ein paar Webseiten von den Herstellern anguckt, dann sowas wie Verluste beim Laden wird eigentlich dort, mein Gefühl ist, nicht sehr stark thematisiert. Bei den Bauelementen für Leistungselektronik hat sich auf jeden Fall einiges getan. Es gibt neue Materialien für Transistoren, die eingesetzt werden, die erlauben zum Beispiel höhere Schaltfrequenzen. Das kann dazu führen, dass der Gesamtwirkungsgrad eben steigt. Ein neuralgischer Punkt ist auch noch der Stecker. Weil wenn Sie den Stecker am Fahrzeug einstecken, dann gibt es an der Stelle sogenannte Übergangswiderstände. Also Sie haben ja dort keinen perfekten Kontakt wie jetzt in einer geschlossenen Kupferleitung, sondern es ist ja im Prinzip Druckkontakt, also zwischen zwei Metallen. Und der Übergangswiderstand dort ist etwas höher als in einem Kabel. Das heißt, an der Stelle haben Sie auch etwas höhere Verluste als an anderen Stellen in der Leitung.
Eine perfekte Überleitung zur letzten Frage, Herr Professor Schmölling. In den USA, da gibt es so einen Trend, das heißt Wet Rack Charging. Ist ein bisschen merkwürdig, gerade bei Tesla-Freunden oder bei Tesla-Besitzern ist das verbreitet. Da legen Tesla-Besitzer nasse Handtücher auf das Ladekabel, auf den Stecker, mit der Absicht, so die Temperaturmesser im Stecker ein bisschen zu kühlen, ein bisschen, sagen wir mal, anzulügen, dass man doch mit einer höheren Leistung da reingehen kann und quasi die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Funktioniert das oder ist es vielleicht sogar gefährlich, wenn man sowas tut?
Also es müsste funktionieren. Im Stecker kann es tatsächlich zu einem Temperatur-Hotspot kommen. Ist ja zum einen so, dass der Stecker ein bisschen dicker ist als das Kabel selbst. Das heißt, die Wärme hat vielleicht auch einen etwas weiteren Weg, um da rauszukommen. Zusätzlich entsteht dort etwas mehr Verlustwärme als in der Leitung. Das ist also mutmaßlich einer der heißen Punkte auf dem Weg von der DC-Ladestation bis ins Fahrzeug hinein. Wenn er zu heiß wird, der Stecker, kann es natürlich dazu führen, dass es zu Defekten kommt. Ja, also manche Materialien haben halt irgendwelche Temperaturen, bei denen sie dann degenerieren oder sogar ganz kaputt gehen, also im Extremfall schmelzen. Wobei ich vermute, dass da auch noch ein gewisser Puffer drin ist, bevor das wirklich passiert. Und damit sowas eben nicht passieren kann, ist dort ein Temperatursensor drin. Und wenn Sie natürlich jetzt von außen ein kaltes, nasses Handtuch drüber legen, dann wird natürlich der Temperaturunterschied zwischen dem heißen Inneren und dem Äußeren größer. Sie haben also ein größeres Temperaturgefälle. Das führt natürlich dazu, dass auch mehr Wärme von innen nach außen abfließt. Das kühlt den Stecker. Also es kühlt nicht nur den Sensor, den auch, aber es kühlt auch den Stecker. Und bei Ladesystemen ist es eben so, wenn eine gewisse Temperatur erreicht wird, dann werden die Ladesysteme abgeregelt, damit es eben nicht noch heißer wird. Und wenn diese Temperatur nicht erreicht wird, dann wird es eben eventuell nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Temperatur später erreicht wird, abgeregelt. Und deswegen funktioniert das. Und das dürfte eigentlich auch bei Nicht-Tesla-Fahrzeugen funktionieren. Tatsächlich ist es ja so, dass Schnellladestationen mittlerweile ja durchaus auch schon sowas wie 350 kW Leistung ermöglichen. Und wenn Sie sich diesen CCS-Stecker angucken, dann ist der eigentlich für diese hohen Leistungen gar nicht so ideal ausgelegt. Deswegen mittlerweile gibt es solche Ladestationen tatsächlich schon mit Kühlung. Also es ist tatsächlich so, dass die Stecker schon von Seiten der Ladestation gekühlt werden können. Wenn es, das ist natürlich teurer, wenn Sie das in so eine Ladestation integrieren, als wenn Sie es weglassen. Aber dafür funktioniert das Laden an diesen Stationen mutmaßlich dann eben besser.
Ja, Herr Schmölling, Herr Gemassmer, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal Ihre Gedanken und Ihre Erfahrungen vielleicht auch mit dem Laden. Vielleicht haben Sie auch Bordsteinladen oder vielleicht haben Sie auch Laternenladen schon mal in Berlin ausprobiert. Schreiben Sie uns doch mal Ihre Erfahrungen da in die Kommentare. Ansonsten machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.